Wir müssen die Wahrheit annehmen, wie sie ist. Deswegen nennen wir unseren Glauben eine Offenbarungsreligion. Das heißt, wir haben es nicht gemacht, wir können es nur empfangen, was Fakt ist. Das setzt natürlich eine gewisse Haltung der Demut voraus. Gott wohnt nicht da oben auf einem fernen Olymp, sondern wir leben in ihm. Wir bewegen uns in ihm. Wir sind in ihm. Manche Hirten der Kirche haben mehr Angst vor der öffentlichen Meinung als vor dem Tod durch Erschießen.
Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues. Heute mit Pfarrer Abel aus Fulda und mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle, nicht aus Fulda. Und zwar hatten wir gestern einen ziemlich spannenden Einkehrtag mit Ihnen, wo Sie zwei Vorträge gehalten haben, wo es darum ging, einmal, dass man dieses Evangelium natürlich in Liebe verkünden muss, aber dass man auch nicht immer nur rumeiern darf und sich die Rosinen rauspickt, sondern dass man auch mal Tacheles reden muss. Und wie das zusammenpasst, darüber reden wir gleich, aber am Anfang wollen wir gerne beten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du unendlich wahr bist, aber auch unendlich liebend, dass du ja nicht auf dem Thron deiner Wahrheit sitzen bleibst, sondern dich entäußerst, hinabsteigst, ja Mensch wirst, bis in die tiefsten Niederungen unseres menschlichen Daseins, unsere Sünden trägst und dann sogar durch das Tor des Todes mit uns und für uns schreitest. Und dann uns wieder hinaufnimmst in deine Herrlichkeit. Herr, wir bitten dich, dass wir immer wieder fähig werden, die Wahrheit deines Evangeliums, aber vor allem auch die bedingungslose und unendliche Liebe zu sehen. Darum bitten wir dich, Vater im Heiligen Geist, durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Ja, du hast auch gerade im Gebet die Wahrheit erwähnt. Also es gibt ja klar die Wahrheit und die kann man natürlich liebevoll verkünden und das finden die Leute auch immer alles ganz toll, wenn man sagt, ja, Jesus liebt dich und egal und du kannst immer Vergebung, ist alles schön, aber ja, Jesus liebt mich und nimmt mich an, so wie ich bin, aber trotzdem stellt er ja auch gewisse Ansprüche. Wie passt das zusammen und wie kann man das vielleicht, den Leuten auch begreiflich machen, dass man sich nicht nur die Rosinen rauspicken kann, sondern dass man schon die Fülle nehmen muss und die Fülle nicht nur heißt, alles ist gut und wir haben uns alle lieb, piep, piep, piep.
Also, wenn man sich die Rosinen rauspicken will, dann macht man sich einen Gott zurecht, den es gar nicht gibt. Wir müssen einfach Gott annehmen, wie er ist. Und wenn wir von Wahrheit sprechen, dann sprechen wir nicht von irgendeinem System. Da geht es nicht um irgendwelche wissenschaftliche Aussagen, sondern es geht um eine Person. Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und deswegen können wir nicht einfach uns etwas rauspicken. Wir müssen die Wahrheit nehmen, wie sie sich offenbart. Gott ist der Ewige. Es hat zum Beispiel vor kurzem ein Theologieprofessor weiblicher Art, hat gesagt, es gibt keine ewig gültigen Wahrheiten. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, es gibt keinen Gott. Man meint, man könne die Wahrheit jeweils der Zeit oder dem Zeitgeist oder der jeweiligen Zeitströmung anpassen und müsse sie abändern. Man könne nicht mehr dasselbe verkünden, was man vor 100 Jahren verkündet hat. Aber Gott ist heute nicht nur derselbe wie vor 100 Jahren, sondern sogar derselbe wie vor Millionen Jahren, wie seit Ewigkeit. Wir müssen die Wahrheit annehmen, wie sie ist. Deswegen nennen wir unseren Glauben eine Offenbarungsreligion. Das heißt, wir haben es nicht gemacht, wir können es nur empfangen, was Fakt ist. Das setzt natürlich eine gewisse Haltung der Demut voraus, dass wir das annehmen, dass Gott ewig ist und wir nur vergänglich sind, dass er die Wahrheit ist und unser Verstand eng und begrenzt ist. Müssen wir einfach annehmen. Wenn wir das nicht annehmen, sind wir auch nicht fähig, Wahrheit anzunehmen, die weit unseren Verstand übersteigt, weit. Also der frühere Professor Josef Ratzinger, der spätere Kardinal und Papst Benedikt XVI. Er hat ja sein berühmtes Buch Einführung in das Christentum 1968 veröffentlicht, das heute noch eigentlich eine Grundlage Einführung in den Glauben ist. Und da schreibt er im ersten Kapitel: Glaube kommt nicht vom Nachdenken, sondern vom Hören. Der Mensch ist auf Hören eingestellt. Manche sagen das etwas scherzhaft, deswegen hat er zwei Ohren und nur einen Mund, damit er doppelt so viel hört, als er spricht. Das ist aber natürlich ein bisschen so ein Bonbon. Aber es ist so, er sagt, wer nur vom Nachdenken seine Wahrheit bezieht, der bleibt in seinem ganz engen Gefängnis seiner Vorstellungsfähigkeit und seiner sinnhaften Wahrnehmung gefangen. Wer aber für das Hören offen ist, der ist offen für eine Wahrheit, die den Verstand weit übersteigt. Und diese Wahrheit haben wir nicht zu Händen. Und deswegen können wir sie nur empfangen und müssen sie aber ungeschmälert weitergeben und dürfen nicht über sie richten oder durch den Filter unseres eigenen Verständnisses hindurch filtern, dann bleibt von dem riesigen Strom der Wahrheit nur ein kleines Rinnsal übrig. Das ist unsere Aufgabe, offen zu sein für die Wahrheit und gehorsam zu sein. Aus Horchen wird dann Gehorchen.
Also ein extrem schmaler Grat, oder? Weil den Leuten dann, also die Wahrheit, man kann ja auch in die Utopie oder in das Problem rutschen, dass man jemanden die Wahrheit um die Ohren haut und in einem Hochmut. Und andererseits in das Problem, dass man einfach gar keine Wahrheit mehr aussagt, weil man dann anecken will. Wie bleibt man in der Mitte? Wie geht denn das als Christ? Das ist ja, doch sau schwierig, auf Deutsch gesagt.
Da müssen wir bei Jesus in die Schule gehen. Denn er hat es tatsächlich so verwirklicht, dass Wahrheit immer mit Liebe gepaart war. Immer. Denn in Gott kommt das ja alles zusammen. Schönheit, Wahrheit, Liebe, alles ist eins. Und das alles ist in dem Wort Logos enthalten. Am Anfang war der Logos. Ich habe das gestern beim Einkehrtag auch erklärt. Das Wort Logos heißt nicht einfach Wort. Das ist alles, es ist Wahrheit, es ist Liebe, es ist die Schönheit Gottes, die sich mitteilt. Und das ist alles in der Person Christi verwirklicht. Wir müssen bei ihm in die Schule gehen, wie er Wahrheit mit Liebe in Verbindung gebracht hat. Er hat manchmal ganz unbequeme Dinge gesagt, er hat aber nie einen Kompromiss zugelassen. Bei ihm gab es wirklich nur weiß oder schwarz, aber nicht grau. Das hat er auch öfters gesagt, entweder für ihn oder gegen ihn. Also er hat zum Beispiel, als er die berühmte eucharistische Predigt gehalten hat, Johannes Kapitel 6, nach der Brotvermehrung, und den Leuten etwas zugemutet hat, was über ihren Verstand ging. Mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Wer versteht so etwas? Petrus hat das zwar nicht verstanden, aber genau gewusst, wie man mit den Worten Jesu umzugehen hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, du bist ein Mensch, der eine solche Liebe hat, dass ich dieser Liebe nie zutrauen würde, mich zu täuschen oder zu belügen. Denn Wahrheit und Liebe gehen miteinander und die Wahrheit wird dadurch akzeptabel, dass sie mit Liebe gepaart ist. Das haben die anderen Zuhörer gar nicht begriffen. Die sind weggelaufen. Die haben gesagt, das ist unzumutbar. Wer kann das noch anhören? Weg von hier. Sie liefen weg. Ein Politiker hätte folgendermaßen gehandelt. Er hätte hinterhergerufen, kommt noch mal alle zurück. Ich habe es ja nicht so gemeint. Dann machen wir mal einen Kompromiss. Und das ist die Gefahr, die Kirche heute ausgesetzt ist in der Verkündigung der Wahrheit, dass sie meint, sie könnte Kompromisse mit der Welt machen. Und das ist falsch. Ich sage immer, die Wahrheit hat doch eine gewisse Attraktivität. Sie bietet der Welt eine Alternativität zu den gängigen Philosophien, die sagen, das Leben währt nur 80 Jahre, du musst alles reinpacken, musst das Leben genießen, musst alles draus machen, musst dich ausleben. Es gibt aber eine Alternativität und die hat Christus anzubieten, ewiges Leben. Und das baut sich auf ganz anderen Komponenten auf, als das, was der Mensch verkündet, wenn er sagt, ich werde nur 80 Jahre alt, ich muss das Leben genießen, Gesundheit ist das Wichtigste.
Aber dann, also jetzt, ich spiele mal den Anwalt des Teufels. kurz. dann ist es ja so, jetzt, wenn Sie das so sagen, es gibt ja in der Bibel, gibt es ja wirklich Wahrheiten, gerade vielleicht jetzt aktuell so Thematiken in Bezug auf die Sexualität, in Bezug auf den Körper, auf Gender, in Bezug auf die Frage auch, ist das Christentum die Wahrheit? Ja, sind alle Religionen gleichberechtigt? Auch in Bezug darauf, gibt es Sünde oder gibt es sie nicht? Natürlich auch, gibt es Erlösung oder gibt es sie nicht? Das sind ja durchaus Wahrheiten, wenn man die jetzt einfach mal so nüchtern sagt, also ähnlich wie 1 plus 1 ist 2, wenn man das so nüchtern sagt, wenn man diese Wahrheit nüchtern ausdrückt, dann stößt es ja viele vor den Kopf und jetzt spiele ich den Anwalt des Teufels, dann ist es ja nicht mitfühlen. Das ist ja nicht, da tun sie ja den Menschen Böses. Sie engen den ja ein, sie machen den ja fertig, würde man heute sagen. Wir kennen das ja. Das wird dann gesagt, das ist phob, islamophob, homophob, was auch immer. Das ist ja ein krasser Ausdruck. Eine Phobie ist eine panische Angst vor etwas. Also, Herr Pfarrer Abel, haben Sie Angst? Die Frage ist halt, warum ist das nicht brutal, was Sie dann da machen, wenn Sie die Wahrheit des Evangeliums versuchen zu verkünden?
Also, Papst Benedikt, Kardinal und Professor Ratzinger, hat immer darauf hingewiesen, das Christentum hat von Anfang an die Funktion der Aufklärung gehabt. Interessant, dieses Wort. Unter Aufklärung versteht man normalerweise, man erklärt die Welt ohne Gott, wie das im 17., 18. Jahrhundert so langsam Mode wurde, schon beginnend bei der Renaissance, dass man die Welt ohne Gott erklärte und meinte, das sei die Aufklärung. Man muss den Menschen erklären, das ist alles Humbug gewesen, was ihr bisher geglaubt habt. Wir sind wissenschaftlich inzwischen so weit. Nein, Papst Benedikt hat immer betont, das Christentum hat von Anfang an die Funktion der Aufklärung, die Aufgabe der Aufklärung gehabt. Lesen Sie einmal in Apostelgeschichte, wie Paulus auf dem Areopag zu den Athenern gesprochen hat. Da könnte man auch sagen, hat ihn die Wahrheit um die Ohren. Nein, nein, er hat denen erstmal ein Kompliment gemacht. Gesagt, ihr seid fromme Leute, ich habe festgestellt, ihr habt so viele Tempel und für jeden Gott habt ihr irgendein Heiligtum gebaut. Ihr müsst ja ganz fromme Leute sein. Aber ich kann euch eines sagen, Gott wohnt nicht da oben oder die Götter wohnen nicht da oben auf einem fernen Olymp, sondern wir leben in ihm, wir bewegen uns in ihm, wir sind in ihm. Das war umwerfend, dass Gott uns so nah ist und es gibt nur diesen einen Gott und du bist von seiner Natur, du bist von seinem Wesen. Das war die erste große aufklärerische Rede und das ist doch nicht lieblos gewesen. Die Leute haben schon zugehört, zum Teil die auf der Suche nach der Wahrheit waren. Die haben darin natürlich auch die Wahrheit gefunden. Die anderen, die mit Vorurteilen schon behaftet waren und nur aus Neugierde mal zugehört haben, die sind dann lachend weggegangen, haben sich lustig über Paulus gemacht. Wie das auch heute ist, wenn wir das Evangelium verkünden. Das muss nicht einfach so um die Ohren geklatscht sein. Es geht darum, dass wir den Menschen erklären, wozu sie auf der Welt sind, wozu sie geschaffen ist, was sind, wozu ihre eigentliche Natur von Gott gewollt ist. Das müssen wir erklären. Das heißt, wir haben uns ja nicht selber gemacht. Die ganze Genderismusgeschichte ist reine Ideologie. Sie kommt nicht von oben. Sie ist einfach menschliche Theorie, die hier Anwendung findet, weil der Mensch sich immer mehr in den Individualismus hinein verliert. Deswegen müssen heute gleiche Rechte für Frauen, für Männer und so weiter und alle sind gleich, alle müssen dasselbe dürfen und können. Das ist einfach deswegen, weil man den Menschen als ergänzungsbedürftig, sowohl mit Gott ergänzungsbedürftig, denn ohne Gott kann der Mensch nicht Mensch sein, wie auch auf den Mensch, mit dem Menschen ergänzungsbedürftig. Denken wir an Mann und Frau, die sich zu einer Menschheit vereinen. Und denken wir an die menschliche Gesellschaft, die eine Körperschaft ist. Das alles ist aus unserem Denken weg. Durch die Aufklärung kam der wachsende Individualismus, der heute in krassester Form zutage tritt. Jeder muss sich heute selbst vertreten und deswegen sind wir alle überfordert heute. Überfordert. Wir könnten eine wunderschöne Gemeinschaft bilden. Du kannst das, du kannst das. Du bist zu dem berufen, du bist zu jedem. Du musst doch nicht alles sein und alles können. Das wird heute verlangt. Also im Grunde überfordert es den Menschen. Gott macht es uns doch viel leichter. Und das ist Aufklärung im guten Sinne.
Ja, das ist natürlich, glaube ich, gerade schwierig, das so zu verkünden, weil wir sind ja nicht Jesus. Jesus war ohne Sünde und hat das alles gelebt und war Gott. Aber Leute, die das Evangelium verkünden, haben ja selbst Schwächen, haben ja eigene Schwächen, haben eigene Ängste, eigene Sachen, die sie, wo sie selber wissen, dass die nicht richtig sind und eigene Gedanken und was auch immer. Und ich glaube, dahinter steckt eigentlich die Angst, weil wie kann ich denn was sagen, jemandem anderen was sagen, was ich bei mir selbst nicht mache? Also ich glaube, dahinter steckt oft die Angst und deswegen traut man sich manchmal nicht wirklich, die Wahrheit so dem anderen ins Gesicht zu sagen. Weil wie kann ich denn dem sagen, du darfst nicht lügen, wenn ich selbst gelogen habe, Beispiel, oder wenn ich selbst was auch immer auf dem Kerbholz habe, wie kann ich denn jemandem anderes sagen, naja, das ist aber eigentlich nicht das, was der Weg ist und was die Wahrheit ist. Ich glaube, dahinter steckt viel Angst.
Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jeden Sonntag erlebe, wenn ich das Evangelium verkünde, dass ich weit hinter dem zurückbleibe, was mein Mund verkündet, von dem ich aber überzeugt bin, von dem ich überzeugt bin. Der heilige Paulus hat das so etwa gesagt, nicht, dass ich das Ziel schon erreicht hätte, aber ich strecke mich danach aus. Wenn die Zuhörer wissen, dass ich selber ein Mensch bin, der noch unterwegs ist und der nicht einfach stehen bleibt, sondern mit auf der Strecke bleibt, mit ihnen im Rennen bleibt. Wenn die Leute das spüren, dass der Seelsorger zwar auch Schwächen hat, aber daran arbeitet, von diesen Schwächen freizukommen, um Gott mehr lieben zu können, um mehr für ihn zur Verfügung zu stehen. Wenn die Leute das spüren, dann klingt die Verkündigung auch authentisch. Denken wir an Johannes den Täufer, der den Menschen ja nur Sünden vorgehalten hat. Er war der große Diagnostiker. Ich sage immer, musste deswegen als Diagnostiker auftreten, weil er einen Arzt benennen konnte, der mit den Krankheiten fertig werden konnte, die er beim Namen genannt hat. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Die Kirche hat diese Aufgabe der Barmherzigkeit, Sünden beim Namen zu nennen, weil sie den Arzt kennt, der mit dieser Krankheit fertig wird. Und wehe, wenn einer in der Wüste eine Oase kennt, wo das heilbringende Wasser fließt und sagt es dem Verdurstenden nicht, dann ist er ein Mörder. Und wenn die Kirche nicht verkündet, was Wahrheit ist, dann begeht sie sozusagen eine unmenschliche Tat, indem sie den Menschen etwas vorbehält. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Wir sind der Welt die Wahrheit schuldig. Aber wie gesagt, immer in dem Bewusstsein, wie Johannes der Täufer, aber ich muss immer noch kleiner werden, damit er noch besser durchkommen kann. Denn ich bin nur Werkzeug. Er ist der Rufende. Ich bin nur die Stimme und muss mich ihm zur Verfügung stellen. Und je schwächer, je ärmer ich bin, daher kommen auch die Armutsbewegungen in der Kirche in allen Jahrhunderten. Je ärmer ich bin, desto empfänglicher bin ich für den Reichtum, den Gott durch mich in die Welt hineingeben will. Das ist doch, es geht gar nicht darum, eine alternative Bewegung in Gang zu bringen. Franziskus war doch kein Spinner, er war kein Hippie, sondern er hat einfach erkannt, die Armut ist die paradiesische, ist der paradiesische Reichtum. Ich bin arm, um empfänglich zu sein für eine Fülle. Der Engel kann sogar zu Maria sagen, du bist voll der Gnade, weil sie leer ist von allem, was nicht Gnade ist. Deswegen sagt sie, ich bin eine Sklavin. Man betone, Sklavin. Sie sagt Ancilla oder Dulé, das heißt nicht nur Magd, sondern Sklavin. Das heißt, ich bin dein Eigentum, mach mit mir, was du willst. Ein Sklave hatte im Altertum überhaupt keine Rechte. Und deswegen war er arm, wirklich arm. Und in dieser Armut sind wir empfänglich für eine Fülle. Und Maria hat uns so reich beschenkt in der Menschwerdung Christi, dem sie Raum gegeben hat in ihrer Seele, in ihrem ganzen Leben. Dafür sind wir da. Das ist etwas Wunderbares eigentlich. Die Kirche muss nicht mithalten mit all den Dingen und Spinnereien dieser Welt. Das überfordert alles den Menschen. Wir haben die Armut und die großen Heiligen sind nie an Herzinfarkt gestorben.
Ja.
Aber ne, ganz kurz, woher kommt das? Dieses, auf Neudeutsch sagt man Mindset. in unserer Kirche in Deutschland, wir sind ja auch jetzt eher, tun uns eher schwer, die Wahrheiten des Evangeliums. Und damit meine ich jetzt nicht einmal, dass ich jetzt definiere, was Wahrheit ist oder nicht, sondern einfach das, was im Evangelium steht, zu verkünden. Das sehen wir ja objektiv, und kann man das drüber streiten, kann man sagen, ja, das stimmt eh alles nicht mehr, dann ist was anders, das sagen ja auch manche, ja. Aber wir tun uns sehr schwer. Warum? Warum tun wir uns so schwer? Also, warum, woher kommt das? Jetzt auch in der Gefahr, vielleicht dann so ein bisschen zu sehr auf das Negative zu schauen, aber diese Frage muss man sich ja stellen. Niemand tut ja etwas ohne Grund. Woher kommt das, dass wir uns als Kirche gerade in Westeuropa und in Deutschland so schwer tun dazu? Woher kommt das?
Ich sage manchmal etwas überspannt und übertrieben. Manche Hirten der Kirche haben mehr Angst vor der öffentlichen Meinung als vor dem Tod durch Erschießen. Die öffentliche Meinung übt einen unglaublichen Druck auf die Verkünder der Wahrheit aus. Es braucht heute eine ungeheure innere Stärke und ein inneres Verwurzeltsein in Gott, um ein Zeuge der Wahrheit zu sein. Weil Wahrheit nie, schon zur Zeit Jesu, Wahrheit hat nie Mehrheit. Wenn ich Wahrheit auf Mehrheit gründen will, bin ich verloren. Dann muss ich mich anpassen. Und genau das ist eben nicht der Charakter der Wahrheit. Wahrheit kann durch eine einzige Person vertreten werden gegen eine überwältigende Mehrheit. Das kann zustande kommen in bestimmten Kreisen von Menschen und muss, ich denke an meine Gefängniszeit, ich habe es gestern ja geschildert, ich stand manchmal mit dem Rücken zur Wand, wenn die Gefangenen mich mit ihren Argumenten gegen die Kirche bombardiert haben. Und nachher sagt ein Gefangener zu mir, Herr Pfarrer, ich habe Sie immer bewundert, weil ich zur Wahrheit gestanden habe. Und das hat letztlich durchgeschlagen. Das hat in ihm auch etwas geweckt von Hochachtung, dass er spürte, da gibt es etwas, das über uns steht, über das wir nicht verfügen dürfen nach unserer Meinung, nach unserem Gustus. Und das ist heute das Problem mit der Verkündigung, die Angst vor der öffentlichen Meinung.
Aber gab es dann Volkskirche überhaupt jemals? Sie kommen ja aus einer Zeit, wo Volkskirche noch was war, sprich wo über 80% katholisch oder evangelisch waren. Gab es das dann überhaupt oder war das dann, also weil das ist ja, das interessiert mich, weil jetzt ist irgendwie, ich sage nur, ich habe so den Eindruck, dass wir, dass es mit hereinspielt, dass wir als Kirche immer noch die große Sehnsucht danach haben, gesellschaftlich wird ja auch so gesagt, relevant zu bleiben. Wir wollen relevant bleiben. Und da spricht für mich als jemand, der in einer Zeit schon groß geworden ist, mit 93 geboren, wo ich in Bayern 90-95% getauft in meiner Klasse, aber wo ich gemerkt habe, wenn ich wirklich Christ bin, ecke ich an und bin ein Alien, genauso wie jetzt hier im Osten, wo dann halt schon fast keiner mehr getauft ist. Aber gab es dann überhaupt, waren es immer Fassaden oder woher kommt diese Sehnsucht nach gesellschaftlicher Relevanz, einfach eine menschliche Sehnsucht? Oder?
Das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass die Kirche mit ihrer Botschaft nicht mehr zu dem passt, was die Welt heute fordert und verkündet. Und deswegen möchte sich auch noch irgendwie zeigen als gesellschaftlich potent und relevant. Wissen Sie, diese ganze volkskirchliche Entwicklung ist ja dadurch zustande gekommen, dass es von oben ein Diktat gegeben hat. Unter Konstantin und seinen Nachfolgern wurde die Kirche langsam zur Staatskirche und die germanischen Stämme konnten nur bekehrt werden, weil der Stammesfürst oder König sich taufen ließ und alle mussten hinterher. Das Gefolgschaftsprinzip hat sogar, obwohl Martin Luther der erste große Vertreter des Individualismus war, der sagt, hier stehe ich kann nicht anders, mit meinem Gewissen stehe ich gegen das, was ihr da tut. Obwohl er dieser erste Vertreter dieser neuen Denkungsart wurde, hat der Protestantismus sich nur dadurch verbreiten können, dass er von oben befohlen wurde und wieder volkskirchlich wurde, gell? Cuius regio, eius religio. Der Fürst hat bestimmt, was der Einzelne zu glauben hatte. So entstand die Volkskirche. Das ist im Grunde etwas Falsches, eine falsche Entwicklung. Wir kommen jetzt wieder zurück zur Zeit vor Konstantin, in die Zeit, als die Christen im Römischen Reich eine Minderheit waren. Eine durchaus zwar verfolgte zum Teil, aber hochgeachtete Minderheit. In dieser Situation, wir erleben also gewissermaßen die Umkehrung der konstantinischen Wende heute. Das müssen wir nicht bedauern, sondern wir müssen die Leute fähig machen, ausrüsten, als Christen in dieser Welt zu leben. Da braucht es eine Immunisierung durch den Heiligen Geist und die müssen wir vermitteln.
Ja. Und wir hatten ein kurzes Thema am Anfang schon, dass die Kirche ja denkt, sie muss attraktiv sein und mit dem Zeitgeist mitgehen und dass es aber eigentlich genau das Fatale ist. Weil also auch für mich als Neugläubigen, sag ich mal, ist es ja wirklich durchaus was Anziehendes, dass eben nicht das mit dem Zeitgeist mitgeht, dass eben nicht eine Frau Priester werden kann und dass eben die Sexualmoral noch dieselbe ist wie vor 2000 Jahren und dass eben eigentlich, nicht eigentlich, dass die Wahrheit nicht wandelbar ist, weil alles irgendwie im Zeitgeist ist ja so wie so ein Fähnchen im Wind. Es kann, alles kann gedehnt werden, alles kann ich mir so anpassen, wie ich es gerne hätte, ich selber. Und eigentlich ist es das Attraktive an der Kirche, dass das eben nicht so geht, dass eben nicht eine Frau, also dass es einfach feste Säulen gibt, die nicht wackeln, die standfest sind und an denen nicht gerüttelt werden kann. Und ich glaube, das Fatalste ist, dass die Kirche irgendwie versucht, an den Säulen so ein bisschen zu kratzen. Sie wollen sie vielleicht nicht ganz umstoßen, aber sie kratzen irgendwie dran, dass man sich durchzwängen kann, dass man irgendwie ein Schlupfloch findet. Und ich finde, das ist genau die falsche Herangehensweise, weil eigentlich müssten die Säulen noch mit Beton einpacken, damit es richtig fest steht und damit man wirklich auch als Außenstehender sieht, ja, die stehen da zu ihrem Wort und da muss da ja was dran sein, dass man nicht das Gefühl hat, das ist so ein, naja, könnte ja sein, könnte aber auch nicht sein, sondern um diese Wahrheit verkünden zu können, muss sie ja standfest sein. Wenn man sich dem Zeitgeist so anpasst, dann hat man ja als Außenstehender, wenn man jetzt wirklich atheistisch drauf guckt, eher das Gefühl, na, die sind sich doch selber nicht sicher, ob das stimmt oder nicht, wenn man da so dran rumwackelt.
Also man kann sagen, die Alternativität der Kirche ist ihre Attraktivität. Und wenn die Kirche nicht mehr alternativ ist zur Gesellschaft, zur Welt, zur Säkularität, dann ist sie auch nicht mehr attraktiv. Das müssen wir einfach wissen.
Ja.
Aber wie gesagt, wir werden keine Mehrheit gewinnen. Wir werden vielleicht auch gesellschaftlich nicht mehr relevant sein wie bisher. Wir können nicht alle Institutionen, die wir gebaut haben, Krankenhäuser und Sozialstationen, alle noch behalten, weil heute der Geist raus ist. Und ohne den Geist, der das Ganze einmal ins Leben gerufen hat, ist die Kirche nur noch eine äußere Struktur. Und deswegen meint man, man könne durch Strukturveränderungen die Kirche erneuern. Das ist völlig falsch. Völlig falsch.
Ja, sondern ja. Gerade, vielleicht ist es auch, was du manchmal sagst, es muss erst was sterben, damit es wieder neu herauskommen kann. Und das ist ja gerade so ein bisschen der Fall. Also es ist im Prinzip, dass dieses Thema Volkskirche und dieses, ja, jeder ist getauft, aber keiner glaubt mehr so richtig, das stirbt ja gerade. Also vor allem hier ist es schon vor 20 Jahren gestorben. Und jetzt merkt man so langsam, dass die Sehnsucht nach Gott wirklich so groß ist, dass die Leute gar nicht mehr anders können. Das passiert natürlich nicht flächendeckend. Da kommen jetzt nicht, keine Ahnung, 100 Leute so, ach ja, jetzt ich wollte mich jetzt taufen lassen. Das passiert natürlich peu à peu und einzeln. Aber wir merken ja hier schon in dem Raum, dass es halt wirklich passiert. Also dass Leute einfach so eine Sehnsucht entwickelt haben nach 3, 4 Generationen, wo in der Familie der Glaube nicht weitergegeben wurde, dass sie einfach irgendwann merken, ja, da muss was sein. Und irgendwie merke ich, dass das füllt mich alles nicht. Also alles, was man doch versucht, erfüllt einen nicht, bis sie dann irgendwann zu Gott finden und merken, ach, das war's, was mir gefehlt hat. Und das merken wir ja jetzt gerade. Und das ist so, glaube ich, das, was die Kirche erkennen muss, dass man wirklich nicht wackeln darf an dem, was die Wahrheit ist, sondern wirklich den Leuten einfach die Wahrheit und den Geist auch wieder einhauchen muss, damit sie einfach zur Kirche und zu Gott finden.
Ja, also Jesus hat ja diese wunderbaren Bilder gebraucht. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Eine kleine Prise Salz, die das Ganze mit wunderbarem Geschmack erfüllt. Das Ganze, indem das Salz sich auflöst. Das heißt, es wird unsichtbar, es verschwindet. Und genau davor haben wir oft Angst, dass wir nicht mehr angesehen werden, dass wir irgendwie verschwinden, dass wir vergessen werden. Nein, wir sterben hinein in diese Menschheit, wie Jesus hineingestorben ist und dann die ganze Menschheit erfüllt. Es gibt das wunderbare Bild von dem Tonkrug, der zerbrochen werden muss, damit das balsamische Öl, den Geruch, den Duft, das ganze Haus erfüllen kann. So heißt es einmal im Evangelium. Das ist es doch. Es gibt dieses Wort aus dem Brief an Diognet im 2. Jahrhundert nach Christus geschrieben. Da heißt es, was die Seele im Körper ist, das sind die Christen in der Welt. Wir geben der Welt eine Seele. Die Seele ist unsichtbar. Die ist nicht körperlich sichtbar. Aber ohne Seele kann kein Körper sein. Und deswegen ist die Kirche so wichtig, auch wenn sie nur eine Minderheit ist. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns immer wieder zur Verfügung gestellt wird und der das Ganze von innen her mit Leben erfüllt. Und das kann man auch ausstrahlen. Die Menschen, die spüren, wir haben eine Kraftquelle. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt, wie es bei Jesaja heißt. Das ist das Christentum in der Welt.
Nur die Haare fallen mir aus.
Ja, die Jugend sagt da Jesus Glow dazu. Das ist der Jesus Glow, sagt die Jugend dazu.
Die Jugend.
Die Jugend.
Würdest du nicht
ich
zur Jugend
kenne das, weil ich dazu gehöre. Ein schönes Schlusswort. Wir leuchten auch für die anderen, wie Jesus das gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt. Leuchten wir für die anderen und beten wir jetzt dann zusammen noch für die.
Würden Sie wieder beten und unseren Segen spenden?
Danke. Ja, danke. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du den Weg zu uns gefunden hast, Mensch zu werden, um uns zu zeigen, wie wir unser Menschsein verwirklichen können in dieser Welt. Du bist die Wahrheit in Person und du hast die Wahrheit verkündet gegen alle Widerstände und hast gesiegt. Herr, wir bitten, lass uns an diesem Sieg teilhaben und deine siegreiche Wahrheit weiter verkünden, ohne Furcht vor den Menschen. Und dazu bitten wir deinen Segen. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen segne, behüte euch der allmächtige, gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vergelt's Gott, dass ihr da waren und Gott liebt euch.